Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Ralf Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge.
Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge und heute habe ich mir jemanden eingeladen, den ich wie folgt beschreiben würde. Er ist Hamburger Jung. Er ist ein vielseitiger Musiker, begnadet auf alles, was Tasten hat und ein absoluter Herzensmensch. Und deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen an Torben Korn.
Oh, was für eine Begrüßung. Hallo Ralf.
Ja, das freut mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, um mit mir hier einen kleinen Plausch und Talk zu halten. Und da habe ich mir diese kleine, feine, liebevolle Begrüßung überlegt. Und du sollst natürlich auch zu Beginn gleich noch die Chance haben, dich vorzustellen, vielleicht einen kurzen Ablauf auch zu deinem Leben geben. Und bevor wir das aber machen, möchte ich dir eine Frage stellen. Und zwar lautet: Was macht für dich einen perfekten Tag aus?
Das ist eine gute Frage. Am besten natürlich irgendwie, dass man Freude und irgendwie kreatives Arbeiten verbinden kann. Für mich sich eigentlich mit Freunden treffen, das ist auch gerade in dieser Zeit, merke ich gerade, was für ein, wie gerne ich unter Leuten bin, was jetzt irgendwie gerade so sehr zu kurz kommt. Man kann natürlich auch Harald Junke zitieren und sagen, keine Termine und leicht ein Sitzen, aber kreatives Arbeiten, Spaß mit Leuten haben das ist echt eine schwierige Frage.
Ja, du hast ja aber auch schon ganz gut beantwortet und ich glaube, jeder, der irgendwie auch aus dieser Branche kommt, merkt momentan sehr, wer oder was der Treiber ist in der Arbeit, die wir da tun. Nämlich wenn die Menschen, um die es da geht, nämlich nicht mehr da sind, weil man sie gerade nicht finden kann. Vielen Dank für diesen Einstieg und die Einblicke. Jetzt möchte ich dir natürlich auch noch kurz die Möglichkeit geben, einen kurzen Abriss zu geben. Wer oder was ist Torben Korn?
Ja, Torben Korn ist 1994 in dieser schönen Hansestadt Hamburg geboren. Ich war Waldorfschüler und sozusagen schon quasi von der Muttermilch oder von der Kindheitsmilch mit Bühne und irgendwie Kreativität und Musik und so vertraut und habe dann nach dem Abi, wollte ich eigentlich direkt Komposition in Essen an der Folkwang-Uni studieren, was dann durch Umstände, die jetzt gar nicht so interessant sind, glaube ich, dann anders gekommen sind. Daraus wurde ein Philosophiestudium. Und ich bin der Einzige, ich glaube, ich bin weltweit der einzige Mensch, soweit kann man, glaube ich, so viel kann man sagen, der aus finanziellen Gründen Philosophie studiert hat. Ohne die finanziellen Gründe, das ist jetzt zu kompliziert, aber es stimmt tatsächlich. Währenddessen haben sich aber tatsächlich auch während des Abis schon hier in Hamburg ganz viele schöne Jobs in der Berufsmusikerszene ergeben für mich. Und so hat sich das immer fortgesetzt und bis Stand jetzt, wo mein Schwerpunkt eher auf Theatermusik liegt, seit 2 Jahren ungefähr, hat sich ganz viel Schönes ergeben für mich.
Genau, was das alles Schönes ist, da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Ich habe mir trotzdem noch was anderes notiert und zwar hast du ja einen Teil deiner Jugend oder deiner Kindheit ja auch beim Inselzirkus verlebt. Und vielleicht lässt du uns daran kurz teilhaben, was das so rückwirkend, welche Rolle das spielt und was für tolle Dinge du da erlernt hast.
Ja, das spielt sicherlich, ich glaube, eine sehr, sehr große Rolle. Also ich sage immer, das war so ein, also es gibt den immer noch, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt so alles ist, aber zu der Zeit, so vor, bis vor 6 Jahren ungefähr, bis vor 4 Jahren, war das wirklich ein Tante-Emma-Laden der Kreativität, kann man sagen. Es gab, glaube ich, kein Gewerk oder kein kreatives Gewerk, was es da nicht gab, aber auch über die Kreativität hinaus war das eben ein großes Sammelsurium an schönen Dingen, die man da machen konnte. Es war eben ein 6-wöchiger Zirkusaufbau mit allem drum und dran, mit exzellenter Küche sogar auch noch. Und ja, da konnte man eben sich wirklich in allem ausprobieren, weil das Schöne war eben, dass das eben ein relativ logistisch aufwendiges Ding war eigentlich so. Und aber eben von hauptsächlich von Jugendlichen und jungen Erwachsenen betrieben, die sich so Learning by Doing mäßig da ausprobieren konnten und eben auch die Möglichkeit oder die große Chance hatten, auch Fehler zu machen und sich irgendwie auch zu lernen, was sie können, aber also auch, was sie nicht können. So, das ist eben ja auch total wichtig. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich der schlechteste Kellner und die schlechteste Küchenhilfe der Welt, glaube ich, bin. Ja. Grüße an der Stelle an Thomas Kerl, der, glaube ich, immer noch verzweifelt ist von mir. ja, aber das ist wirklich, also diese Zeit da, also wir haben meistens dann eine Saison wirklich da verbracht, 6 Wochen und überall mitgemacht, tagsüber die Kinder trainiert, abends kamen die Sylter Senioren und wir haben zusammen irgendwie eine Zirkusshow inszeniert und dann hat man hier, da und hier und da nochmal irgendwie kleine Sachen gemacht, sei es in der Küche oder auch irgendwie abends nochmal Barmusik habe ich dann gemacht im Restaurant und so. Und genau, also das Schöne war wirklich, dass man sich da so ausprobieren konnte, dass man die Chance hatte, wirklich das, was nachher Profis machen, in einem ebenso professionellen Rahmen sich ja auszuprobieren, genau.
Und kannst du aus heutiger Sicht sagen, wie das auch deinen Weg geebnet hat, zur Musik zu kommen? Weil du hast ja gesagt, auf der einen Seite gab es dann irgendwie ganz viele Einblicke, was du nicht kannst. ja, irgendwie auch, das ist ja genau das, aber das eröffnet einen ja auf der einen Seite auch ein Auge vielleicht dafür, was man vielleicht kann und für was man vielleicht später auch brennen würde. War das auch so, dass du dann dazu auch Zugang zur Musik gefunden hast?
Ja, also den hatte ich immer schon. Also ich wusste, glaube ich, so mit 12 relativ sicher, dass ich Musik machen will, beruflich irgendwie, dass das, also ich habe immer so ein bisschen geschwankt zwischen Schauspiel und Musik und deswegen bin ich so froh, dass ich das jetzt so gut verbinden kann. Genau, also das war so ein Schritt, also ich habe das immer gewusst, dass ich das gerne machen möchte und in dem Inselzirkus habe ich dann natürlich einfach das auf eine so schöne Art immer ja zum ersten Mal so richtig beruflich machen dürfen dann gemerkt, das ist total mein Ding, also sowohl die Musik als solche als auch ja Live-Entertainment irgendwie einfach sich Dinge auszudenken, irgendwie Geschichten zu erzählen innerhalb einer Inszenierung und irgendwie, ja, das habe ich da gemerkt und das war, glaube ich, für mich so ein bisschen die erzündende Punkt, dass ich gesagt habe, ja, da will ich auf jeden Fall dranbleiben und das ja, beruflich machen.
Ja, das heißt, wir können ja eigentlich das auch nochmal Werbung dafür machen, dass eigentlich ganz viele junge Kinder oder Kinder und Jugendliche eigentlich dringend wieder in so Projekte reingehen sollten, weil heutzutage hat man ja oft das Gefühl, dass es zu viel Angebot gibt und da die Leute sich gar nicht entscheiden können und ja. Erfahrung man sich vielleicht viel leichter und spielerisch auch annähern könnte zu dem, was man wirklich kann und will, oder?
Total. Also ich kann da wirklich jedem nur raten, der irgendwie... Also gar nicht, das muss gar nicht irgendwie so sein, dass sich Kinder oder Jugendliche denken, oh, ich will unbedingt kreativ irgendwas machen, sondern ich glaube, man lernt einfach so viel. Also gerade dieses im geschützten Raum Fehler zu machen, das finde ich, ist so was Tolles, was man irgendwie, wo die Chance eben nicht oft da ist, gerade im Berufsleben nachher. Also ich fand das eben gerade diesen Gedanken daran, dass dieser ganze Zirkusaufbau wirklich ja eigentlich ein großer professioneller Aufbau war, der sonst von Vollprofis geleitet und delegiert wird so. Und aber bei uns waren es eben nicht Kinder, aber Jugendliche und junge Erwachsene, die das ja mehr oder weniger aus der Lameng heraus irgendwie so gestemmt haben. Und ich glaube, egal, ob man jetzt kreativ veranlagt ist oder nicht, ist das was sind solche Projekte wirklich Gold wert, auf jeden Fall, ja.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade was ganz Tolles gesagt. Du hast gerade gesagt, es war so ein bisschen der Tante-Emma-Laden der Kreativität. Das habe ich vorhin aufgeschrieben, weil das ist grandios. Hast du in dieser gerade nicht ganz so einfachen Zeit für dich persönlich einen Kreativitäts-Lifehack, den du der Welt mitteilen kannst, wie du damit gerade umgehst?
Oh, das ist wirklich schwierig. Und ich hab, bei mir schwankt es auch von Tag zu Tag. Also manchmal habe ich wirklich so, dass ich alle möglichen Instrumente, die ich lange nicht mehr ausgepackt habe, von der Mundharmonika bis zum Schlagzeug, auspacke und mich ransetze und denke, geil, ich habe gerade Zeit und kann das nutzen. Manchmal habe ich aber auch so die Frage, wie geht es denn überhaupt weiter? Aber so ein Lifehack, das würde ich dir jetzt gerne in 2 Sätzen sagen, aber ich glaube, das kriege ich gar nicht hin, tatsächlich. Ja. Aber
es ist vielleicht auch da, der Tante-Emma-Laden, der es am Ende zu einem Ganzen macht.
Genau, oder? Genau. Und was ich jetzt, also ich finde, man hat so ein bisschen die Zeit, über sich nachzudenken, was kann man überhaupt und was, also ich war auch immer, also so mein zweites Standbein war und ist immer schon gewesen, so die Schreiberei. Gar nicht so unbedingt die künstlerische, poetische Schreiberei, sondern eher so die Funktionsschreiberei, also so Pressetexte und sowas zu machen. Und da habe ich tatsächlich jetzt auch so ein paar Aufträge wieder bekommen und merke, dass das irgendwie auch total viel Spaß macht und dass man, das wusste ich immer irgendwie, aber so eine Zeit ist ja auch total lehrreich, dass man mal wieder andere Sachen ausprobieren kann, die auch mit Kreativität zu tun haben, die aber nicht das Daily Business sind, weil das Daily Business ist ja gerade nicht mehr möglich.
Ja, aber ist ja genau das, was du auch sagst, ne? Diese Zeit dafür zu nutzen, um genau mal in der Ruhe auch mal wieder den Blick auf sich selber zu richten, um zu schauen, was habe ich denn früher vielleicht auch gerne gemacht und für was könnte ich das jetzt sinnvoll einsetzen? Und da ist natürlich die Schreiberei etwas Großartiges, was man dafür ganz wunderbar jetzt auch wieder einsetzen kann.
Ja, total. Ich habe sogar angefangen, habe ich mir auch immer schon vorgenommen, aber eben die Zeit gehabt, ein kleines Theaterstück zu schreiben. So viel kann man verraten über die Musiker der Titanic, die bis zum Ende gespielt haben.
Ja, ach cool.
Das fand ich immer reizvoll.
Jetzt haben wir ganz viel von deinen Erfahrungen aus dem Inselzirkus gehört. Trotzdem noch die Frage natürlich auch, gab es denn irgendwie einen andersartigen Berufswunsch auch als Kind oder war das schon immer irgendwie relativ klar? Weil du hast natürlich auch gesagt, quasi mit der Muttermilch die Kreativität ja quasi schon aufgesaugt, aber gab es so ein klassisch anderen Berufswunsch noch?
Witzigerweise gab es den Berufswunsch einmal lange Zeit nicht, aber ich wollte mal Richter werden, weil meine Mutter ist Juristin und macht sowas Ähnliches wie Richterin und das fand ich immer ganz toll und war immer ganz stolz auf meine Mama, bin ich immer noch. Und habe da auch dadurch, dass ich bei ihr immer aufgewachsen bin, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, der Musiker war übrigens, habe irgendwie dieses Gerichtsleben immer mal wieder mitbekommen damals und fand so als 10-Jähriger wollte ich immer Richter werden. Aber sonst habe ich, glaube ich, relativ früh immer schon gewusst, selbst in der Zeit, als ich eigentlich mal Jura studieren wollte und Richter werden wollte, habe ich schon auch gemerkt, dass auch dieses ganze auf der Bühne stehen und Musik machen total mein Ding ist. Und ich glaube, ich wäre auch kein guter Richter.
Ich habe ja eingangs gesagt, begnadet auf alles, was Tasten hat. Wenn du dich entscheiden müsstest, Klavier oder Akkordeon?
Boah, das ist wirklich schwer.
Ja, aber ich kann auch hier sagen, es hat keiner gesagt, dass das hier heute einfach wird, ne?
Ja, okay, sehr gut. Dann sag ich jetzt Klavier.
Okay.
Aber weil, ja, doch, ich glaube, ich sag Klavier.
Okay.
Weil man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat.
Ja, okay. Vielleicht gehen wir da trotzdem noch mal kurz rein. Hast du erst Klavier gelernt und dann Akkordeon oder wie war der Weg?
Nee, andersrum tatsächlich. Ich habe erst Akkordeon gelernt. Ein Jahr vor der Schule bin ich in die Musikschule Viva la Musica in Wedel gekommen und hatte einen ganz fantastischen Akkordeonlehrer, Henning Klaasen, das war eben auch schon, also mein Werdegang besteht auch irgendwie so aus sehr unkonventionellen und ja, dadurch großartigen Institutionen, wie dem Inselzirkus zum Beispiel, aber auch der Musikschule Viva la Musica, die ein auch so ein, auch ein Tante-Emma-Laden irgendwie war. Es war so ein Gemisch aus Gaststätte und Musikschule irgendwie. Also da kamen auch viele zu meinem Lehrer, der so ein sehr engagierter, aber auch so ein bunter Hund war in Wedel, in der Stadt Wedel. Da kamen auch viele einfach zum Klönen mit ihm und manche kamen, um da Nachhilfe zu bekommen von ihm und manche kamen dahin, um eben Akkordeon oder Gitarre oder Klavier zu lernen. Und ich kam da eben dann als Sechsjähriger hin und habe da Akkordeon gelernt und habe mir parallel, habe ich dann irgendwann mal ein Keyboard zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe mir dann quasi das, was ich auf dem Akkordeon gelernt habe, parallel so selber auf dem Klavier beigebracht. Und habe dann irgendwann später, weiß nicht, 2 Jahre später oder so Klavierunterricht bekommen, genau.
Ja, ja, ist ja total spannend, das auch mal zu hören, was so die Richtung ist, ob man erst das eine, dann das andere. Und
ja, ich glaube, typisch ist eher erst Klavier und die meisten, das ist irgendwie auch so spannend, weil es gibt kaum Akkordeonisten, so in Hamburg zumindest. Also es gibt ganz viele Pianisten, die so ein bisschen Akkordeon spielen können, aber es gibt wenig Leute, die das wirklich so gelernt haben, mal Akkordeon.
Ja.
Das ist, ja.
Du hast ja gerade schon einen neuen Tante-Emma-Laden aufgemacht, den ich mir natürlich
auch... Mein Leben besteht aus Tante-Emma-Läden.
Das hatte ich mir natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen notiert, dass ja auch vor einigen Wochen du ja eine tolle Veranstaltung auch in Wedel organisiert hast. Und das hast du ja eben schon auch kurz erwähnt, welche Station und welcher Einfluss und welche Priorität natürlich auch Wedel da für dich hat. Und lass uns noch mal kurz teilhaben an dieser Veranstaltung, denn du hast das Diversita-Festival mit ins Leben gerufen.
Genau. Es ging sogar auch wirklich zurück auf meinen Akkordeonlehrer, der am 2. März 2010, also genau vor 10 Jahren, verstorben ist. Und der war eben ein sehr, sehr, sehr engagierter, politisch und gesellschaftlich engagierter Mann in Wedel und aber auch so ein Tausendsasser und so ein Hans Dampf in allen Gassen sozusagen. Da haben wir einfach letztes Jahr irgendwann gedacht, Mensch, wir haben, als der gestorben ist, auch sehr, sehr plötzlich und sehr jung, mit 56, 57, da gab es irgendwie gar keinen Gedenkabend oder keine Trauerfeier, die ihm als Lebemann so richtig gerecht geworden ist, weil das alles sehr traurig war damals. Und irgendwie wäre es doch schön, wenn man mal irgendwie so ein buntes Fest für ihn nochmal feiert, so als Andenken. Und dann kam mir eben wieder in den Sinn, dass er damals zu seinen Lebzeiten in Wedel immer Konzerte, Benefizkonzerte gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung und für Toleranz gemacht hat. Und gerade in der heutigen Zeit ist das ja wirklich aktueller denn je und wichtiger denn je, das zu machen. Und da habe ich gedacht, Mensch, können wir doch mal verbinden, so ein Andenken an ihn, aber dann auch irgendwie mit dieser Botschaft und diesem Zeichen, was man da setzen kann, gegen Rassismus. Und dann haben wir ein 3-tägiges Benefits-Festival gemacht, was ganz viel Spaß gemacht hat. Das war, kommen wir jetzt schon so lange hervor, weil das einfach dazwischen natürlich eine ganz andere Zeit angebrochen ist. Wenn ich jetzt die Fotos sehe vor 4 Wochen, wo wir da wirklich mit 30 Leuten auf der Bühne standen am Ende, das ist wirklich unwirklich jetzt, ne?
Ja. Ja, ist ja auch großartiges Engagement von deiner Seite aus und hat ja sicherlich auch vielen unfassbar viel gebracht und hat vielen das Herz geöffnet und berührt. Es wird ja auch mit Sicherheit eine Wiederauflage geben von diesem tollen Festival.
Ja, genau. So witzig, weil als das Festival so in den Startlöchern war, also so kurz bevor es losging am 3. März, haben wir wirklich alle gesagt, Mensch, irgendwie frühestens fangen wir wieder 2022 damit an, das wieder zu machen, weil das einfach so viel Aufwand ist, ne? Also wir sind da natürlich auch als blutige Anfänger, wir haben das alle, waren zu 5, haben wir das im Komitee organisiert und waren alle blutige Anfänger in der Organisation von einem 3-tägigen Festival und haben wirklich auch gemerkt, es ist viel Aufwand, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass wir gleich schon am ersten Abend sagten, so, ach, eigentlich müssen wir das doch nächstes Jahr schon wieder machen. ja, wer weiß. Aber es kommt auf jeden Fall wieder. Das, ich glaube, so viel kann man sagen.
Ja, ja, total toll. Großartiger Einsatz und ich habe ja, leider war ich nicht live selber vor Ort, aber ich habe ganz viele Bilder gesehen und das hat auf jeden Fall einen unfassbar tollen Eindruck gemacht und ja.
Ja, das war eben, da konnte man eben auch so ein bisschen aus diesem ganzen Pool schöpfen, was auch unter anderem im Inselzirkus entstanden ist, eben, dass man nicht nur Musiker hatte, sondern auch Artisten und Schauspieler und genau, dass man irgendwie die Künste vereint gegen, also für eine gute Sache, genau.
Großartig. Und es ist ja auch, kann man ja auch nebenbei erwähnen, es ist ja auch eine ganz stattliche Summe zusammengekommen, die dann ja als Spende auch gegen Zwecken gespendet worden ist.
Genau, das kommt noch hinzu, genau.
Ja, nun hast du gerade, das ist ganz schön, dass du selber so ein bisschen den roten Faden auch vorgibst, das finde ich ganz toll, denn ich habe eines deiner großen, oder eigentlich ja dein Hauptprojekt, ist ja Teil von Albers Ahoy zu sein.
Ja.
Und da steht so ein ganz toller Satz auch auf eurer Homepage, da bist du ja als Fiete unterwegs und Fiete ist mit seinem Schifferklavier verantwortlich für die Harmonie auf Deck. So, das finde ich ja ganz großartig. Ja, lass uns von deiner Harmonie teilhaben. Wie stellst du das an?
Ja, mit Fröhlichkeit natürlich. ich glaube tatsächlich, dass ich auch als Mensch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Und dazu passt natürlich, dass ich in den meisten Kombos, in denen ich spiele, auch meistens das einzige Harmonieinstrument bin, weil die meisten anderen Instrumente sind ja Melodieinstrumente oder Rhythmusinstrumente und Akkordeon und Klavier sind ja beides, machen ja beides, Akkorde und Melodie. Und ja, genau, es ist ein großer Spaß, mit den Jungs seit mittlerweile 3 Jahren unterwegs zu sein. Und auch das ist so eine Idee, auch die hat sich, also diese Truppe hat sich im Groß, also eigentlich kann man sagen, aus dem Circus Mignon, aus dem Inselzirkus heraus gearbeitet.
Ja, wir haben ja nun selber auch schon in dieser Kombination auch das ein oder andere schon zusammen gemacht und kann ja auch immer nur wirklich sagen, dass es ein großer Spaß ist, mit euch zu arbeiten, weil ihr, ihr seid ja schon irgendwie, in erster Linie macht ihr ja Hans-Albers-Songs, aber ihr seid ja schon, man kann ja schon sagen, ihr seid ja schon irgendwie so Hamburgs größte Boyband, eigentlich auch im maritimen Bereich. Ich sage ja mal so, wenn man das sagen würde, wie würde man diese 5 Jungs, wie würde man sie darstellen? Ne? Ich finde, ihr seid alle so großartig unterschiedlich und habt trotzdem jeder den Charme, ihr könntet trotzdem auch jeder Schwiegermutters Lieblinge sein. Das macht nicht aus. Neben euren Talent der Musik natürlich des Geschichtens erzählen. Und deswegen ist das ganz großartig und deswegen ist das auch so unterstützenswert, was ihr da tut. Und du hast natürlich eben was angesprochen, dass ihr ja nicht nur zusammen Musik macht, sondern ihr das ja auch in einen sehr schönen Varieté-Abend mittlerweile verwoben habt. Und da ist natürlich auch für mich die Frage, was ist so für dich der Unterschied, alleine Musik zu machen oder auch in dieser Fünfer-Konstellation? Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, also ich mache beides tatsächlich sehr gern. Also bevor es Albers Ahoy gab und das mittlerweile wirklich, ja, wie du schon sagst, mein Hauptprojekt geworden ist, habe ich eine Zeit lang sehr intensiv Barmusik gemacht. Also war immer alleine am Piano, was natürlich der große, also wahrscheinlich der größtmögliche Kontrast ist, Barmusik am Piano alleine zu machen und Albers Ahoy. Sowohl von der Personenanzahl als auch von der Lautstärke und der Dominanz und so. Genau, ich mache beides sehr gerne, aber merke wirklich auch, dass dieses Musizieren zusammen schon sehr viel mehr gibt und gerade mit den Jungs ist das eben so schön, weil man zusammen Dinge entwickelt, auch bei Proben irgendwie und alle, wie du schon sagst, wir sind halt sehr unterschiedlich und alle kommen auch aus unterschiedlichen Bereichen, aber alle aus so künstlerischen Bereichen. Also wir haben 2 Schauspieler dabei, ein Bildhauer, 2 hauptsächlich Musiker und da entstehen so interessante Sachen irgendwie. Also so das hat man eben auch in anderen Bands nicht, dass man so arbeitet, auch so unkonventionell, aber dann so so ergiebig irgendwie. Also dass man wirklich sich Dinge ausdenkt zusammen. Und wie du schon sagst, genau, es gibt das Varieté. Das war auch von vornherein irgendwie immer unser großer Traum, mal irgendwie maritime Musik mit Artistik zu verbinden. Und daraufhin haben wir so ein bisschen gearbeitet. Und mittlerweile ist es tatsächlich, also ich finde, immer größer geworden, als wir uns das jemals erträumt haben, was irgendwie so schön ist, wenn man das so, gerade wenn man den Traum sozusagen mal Revue passieren lässt und mal guckt, was haben wir uns damals eigentlich vorgestellt und was ist es geworden. Und da kann man sagen, es ist wirklich größer geworden, finde ich.
Ja, weil es ja auch einfach eine unfassbar tolle Kombi ist, die es in dieser Form meiner Ansicht nach kaum gibt. Auf der einen Seite eure großartige musikalische Qualität und die verwoben mit toller Artistik, mit tollen Bildern. Und das ist etwas natürlich gerade mit diesem maritimen Touch, etwas, was es halt in der Form, ist mir jedenfalls nicht bekannt, uns woanders gibt. Ne?
Genau, also unser Anliegen war ja immer diesen, also es gibt ja immer ganz viele Shanty-Chöre und die aber natürlich auch aus sehr betagten Männern bestehen meistens. Und wir haben ja so das Anliegen gehabt, diese Perlen aufzugreifen, die wir irgendwie wirklich lieb gewonnen haben, diese ganzen Seemannslieder, aber natürlich auch immer mit ein bisschen Augenzwinkern die darzubieten und dem ein bisschen Staub zu nehmen. Und gerade Hans Albers hat natürlich auch nicht so eine ganz einwandfreie Karriere im Nationalsozialismus hingelegt. Und damit beschäftigen wir uns natürlich auch und versuchen irgendwie so dieser Volksmusik einen anderen Charakter zu geben. So, das war eigentlich auch immer so ein bisschen das Anliegen, dass man das fit fürs 21. Jahrhundert macht sozusagen, aber trotzdem eben nicht verleugnet, dass man das auch, dass man diese Lieder auch mag irgendwie. Also dass es auch irgendwie was Schönes hat.
Ja, es ist ja einfach natürlich auch Hamburger Kulturgut einfach, ne?
Genau, genau.
Ja, und dazu habt ihr natürlich einfach nicht nur die musikalische Note, sondern ihr habt ja mittlerweile, seid ihr ja modisch einfach auch ganz weit vorne. Das muss man ja einfach.
Ganz weit vorne. Ne? Wir machen eine Modelinie auf.
Ja, wie ist das da? Entscheidet ihr das zu fünft gemeinsam oder gibt es bei euch auch ein Head of Mode?
Nee, das ist, wir sind relativ basisdemokratisch sowieso in allem. Und das haben wir tatsächlich, also wir sind, haben jetzt so Hemden, die wir, wo wir uns nicht einig sind. Da muss wahrscheinlich mal irgendjemand entscheiden, was jetzt getragen wird, weil manche finden die ganz schrecklich und manche finden sie ganz schön. Aber sonst, die Hosen zum Beispiel, hat eine Kostümbildnerin vom Staatstheater in Dortmund, vom Schauspielhaus in Dortmund, geschneidert. Und die sind sowohl bei uns sehr beliebt, als auch wenn wir auftreten, fragen die Leute immer, wo man die bekommt. Und aber sonst, das entscheiden wir eigentlich gemeinschaftlich, ja.
Ja, bei den Hemden können wir ja nochmal irgendwie schauen, vielleicht verbinden wir einfach diese Podcast-Aufnahme mit einem kleinen öffentlichen Aufruf.
Ja, genau.
Wir, eine Umfrage. Ja, so eine Umfrage machen, ob eher A oder eher B dann irgendwie zukünftig getragen wird. Bei euch spielt ja Kulinarik auch eine große Rolle.
Mhm. Ja, haben wir auf dem Schiff natürlich zusammen auch erfahren.
Ja, ich wollte diese ganzen Schiffsgeschichten eigentlich heute gar nicht zum Thema machen, weil ich glaube, das ist auch besser so. Das wollen wir auch so gar nicht wissen. Aber es dreht sich ja viel um Schmalzstullen bei euch und auch viel um Hamburger Helbing. Das ist ja für euch so euer Antreiber, oder?
Richtig, das ist das Benzin quasi für uns. Der gute alte Helbing-Schnaps.
Ja, sehr gut. Das ist ja auch so, der erste tut immer so ein bisschen weh, aber dann kommt man
dann kommt man irgendwann locker auch ein bisschen ins Sabbeln und dann ist das quasi Antriebsmittel, genau.
Ja.
Das war auch übrigens immer, wir haben ja angefangen mit Albers Ahoy wirklich Straßenmusik zu machen. Wir haben geprobt im Keller bei Janek, unserem Sänger, und haben das Erprobte, haben wir einfach gesagt, komm, um das Erprobte zu festigen, gehen wir einfach mal an die Landungsbrücken und machen da Musik. Und das kam schon sehr gut an damals. Und unsere erste Gage, Hutgage sozusagen, war auch ein Helbing tatsächlich. Ja. Also die Leute schenken uns gerne mal einen Schnaps.
Ja, toll. Trotzdem nochmal, ich hatte die Frage aufgemacht, wie sich das so für dich unterscheidet. Alleine für sich selber Bartmusik zum Beispiel machen oder in der Gruppe Musik zu machen. Was ist so für dich der Kernunterschied tatsächlich in der Darbietung?
Ja, ich glaube, also gerade Barmusik und Albers ist natürlich der Riesenunterschied, dass das eine wirklich hintergrundartig stattfindet und dass man da auch sehr für sich ist und das auch Spaß machen kann. Also ich mag das total gerne, gerade wenn man bei Albers irgendwie auch die Funktion hat, immer die Leute zu unterhalten wirklich und auch ja auch so ein bisschen den nicht den Druck, aber doch schon irgendwie ja, es soll dann auch funktionieren und die sollen das toll finden, die sollen lachen. Und an der Bar ist es natürlich eher so, dass man die Stimmung unterstützt. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass es gibt Kollegen, die das tatsächlich wirklich hauptberuflich durchgehend machen, die nur Barmusik machen. Und das wäre mir tatsächlich, glaube ich, zu viel für mich sein und zu wenig. Ich glaube, dafür bin ich auch eine zu große Rampensau irgendwie und habe das dann auch gerne, dass die Leute mir wirklich zuhören und die, dass sie lachen, dass sie auch mal klatschen. Das kann man als Bartpianist manchmal so ein bisschen beeinflussen, indem man einen starken Schlussakkord spielt. Das ist mein Lifehack immer als Bartpianist. Immer den Schluss, wenn man gerade Lust hat, dass die Leute klatschen, dann muss man den Schlussakkord laut spielen. Nee, aber sonst, genau, der Unterschied ist natürlich riesig. Und was ich glaube ich nicht gut könnte, ist solo auf einer Bühne musizieren. Also so solo als Bartpianist ist natürlich wieder was anderes. Das ist ja sehr im Hintergrund, aber ich habe riesengroßen Respekt vor Leuten. Ich denke da zum Beispiel an meinen lieben Freund John Fleming Olsen, der solistisch ja, also der alleine auftritt als Liedermacher, der auch ganz viele Gitarren und noch so Schlagzeugkonstruktionen dabei hat und eigentlich so eine Ein-Mann-Band ist. Aber ich denke immer, wenn ich ihn zum Beispiel sehe auf der Bühne, dann habe ich riesengroßen Respekt davor, so eine Show oder so ein Konzert wirklich ganz alleine zu meistern, ohne irgendwie jemanden zu haben, den man mal ansprechen kann, ohne jemanden zu haben, der einmal einen Ball zuspielt. Das ist auch irgendwie ja immer wichtig. Und ich glaube, das ist sowas, das könnte ich nicht. Also zumindest nicht hauptsächlich so.
Ja, du hast so, ja ganz viel erzählt über deine Kinder-Jugendheit, über deine berufliche, über deinen Lebenslauf sozusagen. Wenn du da so drauf schaust, bei all dem, was du da so tust, an Kreativität, musikalisch, wie auch im Schreiben, was treibt dich an, das zu tun?
Sowohl die Leute zu unterhalten, das ist, und den Leuten Freude zu machen, das ist tatsächlich, das hört sich immer so abgenudelt an und so unglaubwürdig, aber es ist wirklich, glaube ich, mein größter Antrieb. Also ich habe das immer wieder, egal, wenn ich als Pianist im Seniorenheim spiele oder eben auf einer großen Bühne irgendwo und die Leute mir am Ende sagen, oh, sie haben mir solche Freude bereitet, dann ist das, gibt es keine schönere Gage. Und das ist jetzt wirklich, das klingt so abgenudelt, aber es ist wirklich so. Also ich empfinde so viel Glück dann, wenn die Leute mir sagen, oh, sie haben mir so einen schönen Abend bereitet irgendwie. Und dieses, dass man mit seiner Arbeit darf, also das, was man beruflich macht, für andere Leute Quality Time ist sozusagen. Das ist wirklich was so Schönes. Und natürlich darf man dann auch nicht verleugnen oder verschweigen, dass es natürlich auch ein bisschen für sich selber ist. Ne? Ich liebe es einfach zu musizieren, auf der Bühne zu stehen und so. Und das selber zu machen, ist natürlich auch ein Antrieb. Ja. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich mache das nur für die Leute, ich mache es auch einen großen Teil für mich.
Ja, cool. Trotzdem noch jetzt zur letzten Frage. Wenn du, du bist ja jetzt ja immer noch relativ jung, auch bei all dem, was du schon so ausprobiert hast und bei dem, was du alles machst, wenn du trotzdem auch da zurückschaust und du müsstest heute jungen Menschen einen Rat, einen Tipp geben, wie sie herausfinden, für was sie im Leben gemacht sind, dann würdest du ihnen was sagen?
Für was sie im Leben gemacht sind, meinst du?
Genau.
Genau. Ja, also ich glaube, alles, was es an Möglichkeiten gibt, die man ausprobieren kann, sollte man das, glaube ich, tun. Also gerade so ein Projekt wie der Inselzirkus, wie du schon gesagt hast, ist natürlich wirklich prädestiniert dafür zu gucken, was man kann und was man nicht kann, weil da so unterschiedliche Sachen sind, die man ausprobieren kann. Ich würde halt so speziell für die Leute, die sich dafür entscheiden, Musiker oder irgendwie Bühnenkünstler zu werden, kann man immer nur sagen, auch da wirklich alles probiert alles aus und seid vielseitig, seid flexibel und und kommunikativ. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man irgendwie, das ist natürlich nicht jedem in die Wiege gelegt, aber dass man irgendwie daran auch trainiert, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und irgendwie sich auch anzubieten für bestimmte Sachen. So.
Absolut, absolut. Bevor wir natürlich jetzt gleich zum Ende kommen, möchte ich dir natürlich auch, wie all meinen Gesprächspartnern, die Möglichkeit geben, auch mir eine Frage zu stellen.
Jetzt wird es schwierig wieder. Das ist natürlich, was würdest du gerne können?
Das, was du kannst.
Oh, und ich würde gerne das, was du kannst, können.
Also, nee, weil wirklich, ich habe tatsächlich auf meiner Liste immer noch draufstehen, ein Musikinstrument zu lernen. Und da eigentlich Klavier tatsächlich neben Gitarre immer das, was ich tatsächlich, also Gitarre habe ich tatsächlich auch ausprobiert und irgendwie hat es irgendwie nie so Klick gemacht.
Ja. Ach Mensch, ja, guck mal, dann machen wir doch jetzt Livestream Klavierunterricht. Das ist doch ja, gut. Das
können wir tatsächlich ausprobieren. Aber ich habe natürlich mir auch parallel ein paar Sachen aufgeschrieben, um so die drei Top-Learnings aus dieser Folge heute mit dir mitzunehmen.
Ja.
Und zwar habe ich mir notiert, erster, eigentlich ist es der dritte Main-Fact, aber ehrlich sein und sagen, dass man eine Rampensau ist.
Ja, das ist wichtig. Also ich glaube, sonst geht man ein bisschen unter, wenn man das verleugnet.
Ja, zweitens, unkonventionelle Wege führen zum Erfolg. Viva la Musica.
Sehr gut.
Und das dritte, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ein geschützter Raum ist wichtig für die eigene Entwicklung.
Jo. So ist das.
Ja. Dann lieber Torben, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke, für deine Zeit und für die ganz tollen Dinge, die du erzählt hast. Und auf dass wir uns bald wieder live sehen können.
Ja.
Und wieder gemeinsam auch ein Helbing gemeinsam anzustoßen.
Ja, jetzt können wir ja jetzt ist es zu früh. Jetzt ist noch kein Helbing-Time.
Nein. Nee. Ja. Dann hab einen ganz schönen Tag und dann auf ganz bald.
Ja, und ich danke dir sehr.
Das war sie, die heutige Folge, und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Zuhören und gleichzeitig euch einladen für kommende Woche, wenn es wieder heißt Entertain Your Life. Und bis dahin sage ich Ciao und Tschüss aus Hamburg, euer Ralf Zimmermann.